Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 1. September, ein Dienstag, und es ist 7.07 Uhr und damit Zeit für Stand jetzt, den ersten Sportpodcast des Tages hier auf meinsportpodcast.de.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Guten Morgen, Andreas. Gestern haben wir an dieser Stelle unter anderem ja von den Wahlen zum Fußballer des Jahres berichtet, die der Kicker ja alljährlich durchführt.
Ja, genau, da wurden ja vor allem die Bayern als dominante Spieler herausgestellt. Fußballer des Jahres wurde Robert Lewandowski vor Thomas Müller und Joshua Kimmich, und Trainer des Jahres wurde Hansi Flick. Aber Flick ging bei der, sagen wir mal, wirklich wichtigen Wahl dieser Woche leider leer aus. Bei der Wahl zum erotischsten Trainer des Jahres.
Ja, die führt nicht der Kicker, sondern die Erotik-Community Joy Club jedes Jahr unter ihren Mitgliedern durch. Ich kenne die nicht, ich bin kein Mitglied. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber schön, dass so jemand gewählt wird.
Flick landete aber nicht mal unter den Top 3.
Ja, es liegt vielleicht an seinem Namen, da sind so viele Buchstaben drin. Gewonnen hat in diesem Jahr Gladbachs Marco Rose. Der ist der erotischste Trainer der Liga. Vor Julian Nagelsmann, der wurde letztes Jahr auch nur Zweiter. Dritte wurde Peter Bosch.
Das finde ich gut. Ein Mann mit lichtem Haupthaar, der muss also auf jeden Fall unter die Top 3.
Ja, trainierst du auch irgendeine Mannschaft? Sonst schlage ich dich mal vor fürs nächste Jahr.
Ja, nö, kann ja noch kommen. Mal gucken, was
du dressierst nur die Kinder.
Okay. Genau, das reicht.
Genau. Also von wegen Erfolg macht sexy. Flick wurde insgesamt nur Fünfter.
Ja, aber vor dem schönen Bono. Aber ich denke mal, angesichts seines flotten Titeldreiers wird's Flick sicherlich irgendwo schon verschmerzen können. Und Marco Rose muss jetzt zittern.
Wieso? Weil ihm die weiblichen Fans jetzt die Bude einrennen?
Nee, weil die Wahl nicht unbedingt Glück bringt, denn Vorjahressieger war Niko Kovac, und der wurde ja, nachdem er zum erotischsten Trainer gewählt wurde, dann ziemlich schnell gefeuert.
Ja, aber er trainiert jetzt Monaco. Da passt er als Schöner und Reicher doch auch ganz gut hin. So tief ist er also nicht gefallen. Gefallen wird's dort übrigens auch Kevin Volland. Der wechselt ja an die gefällige Côte d'Azur. Apropos, womit wollen wir unseren Hörern Stand jetzt heute gefallen? Sprich, welche Themen haben wir heute im Angebot?
Ja, wir haben die US Open natürlich im Programm. Wir lassen uns vom Kollegen Thies mal das abschneiden. In der ersten Runde der Sportskameraden Zverev und der Sportskameradin Kerber erklären.
Der DFB außerdem, ne, aktualisiert das Hygienekonzept für die Saison 2021. Wir lassen uns die Grundzüge und auch die Änderungen erläutern und lernen. Grundsätzlich wären auch Zuschauer möglich.
Und wir blicken auch sportlich auf die neue Bundesliga-Saison voraus und stellen die 5 Fragen an die Saison. Heute ist Eintracht Frankfurt dran.
Außerdem gratulieren wir einer deutschen Tennislegende zum Geburtstag und erinnern an ein legendäres Psychoduell am Schachbrett.
Stand jetzt aktuell.
Tag 1 der US Open in New York liegt hinter uns, und unsere beiden deutschen Zugpferde waren auch schon im Einsatz, haben ihre Erstrundenpartien bestreiten müssen. Angie Kerber und Alexander Zverev, beide haben ihre Erstrundenpartien auch gewonnen. Und wie es für sie genau gelaufen ist, das verrät uns jetzt unser Tennisexperte Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis-Podcast auf meinsportpodcast.de. Andreas, gerade für Kerber war die Erstrundenpartie im Vorfeld ja so ein Match mit ganz, ganz vielen Fragezeichen.
Ja, Angelique Kerber wusste vor ihrem ersten Match nicht, wo sie stand. Niemand wusste das wohl. Seit Mitte Januar hatte sie kein offizielles Match mehr bestritten, seit den Australian Open, als sie damals gegen Anastasia Pavlyuchenkova im Achtelfinale ausgeschieden war. Auch während des Corona-Lockdowns war sie auf keiner Exhibition zu sehen. Und doch hatte sich etwas getan. Sie hatte sich zum dritten Mal die Dienste von Torben Behls gesichert, ihrem Coach, mit dem sie die ersten 2 Grand-Slam-Siege geholt hatte. Und mit dem hatte sich Kerber auf die US Open vorbereitet. Gegen Ayla Tomljanovic verlief der Start auch dementsprechend wackelig. 4 Breaks gab es in den ersten 4 Spielen. Beide Spielerinnen suchten nach ihrem Spiel. Kerber fand dieses als erste. Sie konnte sich auf ihre Defensive verlassen, zwang Tomljanovic immer wieder einen Extraschlag spielen zu müssen, die den häufig mit unerzwungenen Fehlern versah. Der erste Satz ging verdient mit 6-4 an die dreifache Grand-Slam-Siegerin. Im zweiten Satz ein ähnliches Spiel. Früh nahm Kerber ihrer australischen Gegnerin den Aufschlag ab, servierte bei 5-2 schon aufs Match. Da wackelte sie das einzige Mal im zweiten Satz, musste einen Break nochmal hinnehmen. Aber der zweite Versuch, aufs Match aufzuschlagen, der gelang. Kerber gewann mit 6-4 und 6-4 und feierte damit eine gelungene Premiere in die US Open 2020. In der zweiten Runde trifft sie jetzt auf Landsfrau Annalena Friedsam, die in ihrer ersten Runde überraschend klar gegen Caroline Dolly Hyde gewann.
Eine Stunde 14 hatte Friedsam bei diesem Match nur gebraucht und es war Friedsams erster Matchsieg bei einem Grand Slam seit 2016. Damals hatte sie in Wimbledon zuletzt ein Einzel gewinnen können. Deutlich länger als Friedsam war Alexander Zverev auf dem Platz. Wie lief denn sein Match, Andreas, gegen Kevin Anderson?
Naja, auch Alexander Zverev wusste nicht, wo er stand. Er wollte wohl einfach mal wieder sportliche Schlagzeilen schreiben, nachdem er abseits des Platzes in den letzten Monaten dann doch eher die Schlagzeilen schrieb. Nach seinem Erstrundenaus beim Vorbereitungsturnier letzte Woche in der Bubble in New York, den Western and Southern Open, gegen Andy Murray, hatte er dann auch ein sehr schweres Los mit Kevin Anderson vorgesetzt bekommen. Anderson, selbst schon Wimbledon-Finalist gewesen, war lange verletzt und kämpft sich erst langsam wieder zurück in die Weltspitze. Es war das erwartete Aufschlagduell zwischen den beiden, wobei sich Zverev gerade im ersten Satz wieder mit Doppelfehlern herumschlagen musste. Drei in den ersten beiden Spielen ließen nicht wirklich hoffen, dass er seine Probleme beim Service überwunden hätte. Doch Zverev konsolidierte seinen Aufschlag, schlug nicht mehr mit allerhöchstem Risiko auf. Im ersten Satz musste er nach Break-Führung noch in den Tiebreak, gewann diesen aber mit 7-2. Im zweiten Satz konnte Anderson konstanter spielen. Ein Break spät im Satz reichte, damit Anderson zum 7-5 ausservieren konnte. Der dritte Satz war der Knackpunkt. Anderson hatte früh Breakbälle gegen den Aufschlag von Zverev, doch der konnte seinen Aufschlag halten und seinerseits Andersons Service abnehmen. 6-3 hieß es am Ende des dritten Satzes. Der vierte war dann wieder fast schon gewohnt eng. Es lag an ganz, ganz wenigen Punkten. Doch die machte Zverev, als er bei 5-5 das entscheidende Break holen konnte. In der zweiten Runde trifft Zverev jetzt auf die Nachwuchshoffnung Brandon Nakashima aus den USA, der gegen Altmeister Paolo Lorenzi die Oberhand behalten hatte. Die Statistik sagt am Ende für Alexander Zverev 18 Asse und 6 Doppelfehler aus. 67% der ersten Aufschläge fanden ihr Ziel, mit 86% davon machte er den Punkt. Also insgesamt eine ordentliche Aufschlagsleistung für Alexander Zverev.
Und dabei hatte Boris Becker vor dem Match gerade den Aufschlag von Zverev noch als großen Problempunkt ausgemacht. Gut also für Zverev, dass sich das anscheinend in die richtige Richtung entwickelt. Danke an Andreas Thies und mehr zu den US Open gibt's natürlich in den nächsten Tagen bei uns bei Stand Jetzt, aber vor allem auch hier auf meinsportpodcast.de bei den Kollegen von Chip & Charge. Abonniert am besten unseren Tennis-Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt, Stand Jetzt, außer bei Spotify.
Stand Jetzt aktuell.
Die Saison 2021 steht vor der Tür und rechtzeitig vor dem Start hat das DFB-Präsidium ein neues Hygienekonzept verabschiedet und zusätzlich macht es die Tür auf, einen kleinen Spalt zumindest für die Rückkehr von Zuschauern. Zumindest wurde schon mal die notwendige Ergänzung in die Durchführungsbestimmung zur DFB-Spielordnung aufgenommen, die wirklich notwendig dafür ist, dass es überhaupt dazu kommen könnte.
Ob die Zuschauer dann allerdings auch wirklich rein dürfen und auch in welcher Zahl, das entscheiden letztlich weiter die dafür zuständigen Behörden, je nach regionalen Gegebenheiten, das ist ja sehr unterschiedlich bei uns. Was auf jeden Fall klar ist, Gästefans bleiben bis zum 31. Dezember auch weiterhin außen vor.
Das Hygienekonzept, das das DFB-Präsidium verabschiedet hat, das basiert auf dem Hygienekonzept, das DFB und DFL in der letzten Saison unter dem Eindruck der Corona-Pandemie erarbeitet hatten.
Also die Taskforce Sportmedizin und Sonderspielbetrieb hat es noch einmal umfassend weiterentwickelt und hat es auch optimiert. Geleitet wird diese Taskforce vom Nationalmannschaftsarzt Professor Dr. Tim Meyer und der hatte die Grundzüge dieses Konzepts bereits letzte Woche auf einer DFB-Pressekonferenz erläutert.
Das Hygienekonzept unterscheidet sich schon von dem, was wir für die Restsaison 19/20 gemacht haben. Denn damals musste ja in sehr großer Eile ein Konzept ohne jedes Vorbild auf die Beine gestellt werden. Und wir mussten auch sehen, dass wir wirklich, ich möchte mal sagen, maximale Kontrolle ausüben, dass wirklich die Sicherheit eben an sehr engen Fäden geführt wird. Und nun ist es so, dass wir aus dieser Zeit lernen konnten und einige Anpassungen vornehmen konnten. Zum Beispiel ist ein wenig mehr Verantwortung auf die Clubs übertragen worden, weil auch viele Spieler, Betreuer, Cluboffizielle natürlich und wir auch gelernt haben aus dieser Zeit und man die Fäden nicht mehr an jeder Stelle ganz so streng anziehen muss, weil die Leute jetzt viele Monate in der Pandemie sind und wissen, wie man sich verhalten muss. Und das gilt eben auch für Spieler und Betreuer.
Und um noch einmal einem Missverständnis vorzubeugen, also bei diesem Konzept geht es nicht um den Schutz von etwaigen Zuschauern im Stadion, es geht vielmehr darum, eben um ein Konzept, das den Arbeitsschutz für alle die gewährleistet, die für den Spielbetrieb wichtig sind, die da in den Spielbetrieb überhaupt involviert sind.
Das heißt, die Maßnahmen beziehen sich auf die Organisation und die Durchführung des Trainings und auch des Spielbetriebes sowie die Arbeitsabläufe in den Stadien. Da sind hunderte Mitarbeiter involviert und die gelten durch diesen DFB-Präsidiumsbeschluss für den DFB-Pokal, die dritte Liga und auch den Frauenfußball.
Aber Professor Dr. Meyer, jetzt nochmal konkret, wo liegen denn die Unterschiede zu dem Konzept, unter dem die letzte Saison zum Abschluss gebracht wurde?
Vielleicht der sichtbarste Unterschied zu dem Konzept der letzten Saison ist, dass wir jetzt 3 verschiedene Pandemie-Level eingeführt haben. Also je nachdem, wie viele Fälle pro Woche pro 100.000 Einwohner auftreten, rund um die Stadien herum, werden unsere Maßnahmen skaliert. Das heißt also, wir haben ein hohes Pandemie-Level und dann sind die Maßnahmen sehr streng. Und wir haben auch ein mittleres und unteres Pandemie-Level, dann sind die Maßnahmen entsprechend weniger streng und es herrschen mehr Freiheiten.
Und dieses Pandemie-Level unterscheidet sich je nach Region und dort auftretenden Infektionsfällen voneinander. Und auch der Umgang und die zeitliche Taktung der Tests hängt dann direkt mit diesen Pandemiestufen zusammen, ebenso die Maximalzahl der in den Stadien zugelassenen Personen.
Da kommen dann eventuell eben auch noch Zuschauer dazu. Das hängt dann auch wieder von den regionalen Gegebenheiten ab, je nachdem, auf welchem Pandemielevel die entsprechende Region sich gerade befindet. Es kann also durchaus sein, dass es ein paar Pokalspiele gibt, die vor Zuschauern stattfinden. Andere wiederum müssen vor Geisterkulisse gespielt werden. Aber Andreas, du sagtest, eben nach diesem DFB-Präsidiumsbeschluss gelten die Maßnahmen jetzt für Pokal, dritte Liga und Frauenbundesliga. Was ist mit der Bundesliga der Männer?
Ja, die DFL wird am Donnerstag auf ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt über das Hygienekonzept beraten und es dann auch für ihren Spielbetrieb festschreiben lassen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages heißt Caleb Ewan. Der hat die dritte Etappe der Tour de France im Sprint für sich entschieden. Peter Sagan, der war kurz vor dem Ziel vorne gewesen, dem war dann aber die Luft ausgegangen. Sam Bennett zog dann vorbei, sah schon wie der sichere Sieger aus, doch dann kam Ewan und sicherte sich den Gesamtsieg des Tages. Dank der Massenankunft gab es aber in der Gesamtwertung keine Veränderung. Julian Alaphilippe darf also weiter einen Tag in Gelb fahren. Also im Prinzip sind es heute 2 Tops. Caleb Ewan und Julian Alaphilippe. Die abgelaufene letzte Saison war für Nico Schulz schon ein Flop bei Hoffenheim. Da wurde er noch gebraucht, beim BVB dagegen kaum noch, spielte in den Plänen von Lucien Favre eigentlich überhaupt keine Rolle. Für die Nations League nominierte Jogi Löw ihn aber trotzdem, auch weil ihm natürlich die Alternativen Stand jetzt fehlen. Es wäre für Schulz aber eine gute Gelegenheit gewesen, sich zu präsentieren. Aber ausgerechnet jetzt stoppt ihn eine Wadenverletzung. Er ist aus dem Lager der Mannschaft schon wieder abgereist. Für Schulz ist sicherlich dieser Tag auch ein ziemlicher Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Sein Name ist untrennbar mit den Davis Cup Siegen der deutschen Mannschaft 1988 und 89 verbunden und heute feiert er seinen 53. Geburtstag. Happy Birthday, Karl-Uwe Charlie Steeb.
Ach, der Charlie, ich war ein großer Fan, ein Linkshänder wie ich damals. Nike, die war neu im Tennis eigentlich, spielten nur John McEnroe, Andre Agassi und eben er hatte so einen hellblauen Fischerschläger, eher selten so und auch kein Topmodel, aber er war so ein Topmodel im Gegensatz zu, naja, seinen Kollegen damals, Erik Jehlen und Boris Becker zum Beispiel. Insgesamt dreimal gewann Karl Uwe Steeb die hässlichste Salatschüssel, also den Davis Cup, gehörte national zwischen 84 und 96 zu den besten Tennisspielern bei uns in Deutschland. Immerhin gewann er in seiner Karriere drei Turniere, schaffte es 1990 auch mal auf Rang 14 der Weltrangliste. Doch leider immer wieder auch Verletzungen und die haben ihm den großen internationalen Durchbruch dann eben doch verwehrt.
Und deshalb waren es vor allem die Auftritte mit der Davis Cup Mannschaft, die eben in Erinnerung geblieben sind bei den Tennisfans, aber auch bei ihm selbst. Das seien die schönsten Erlebnisse seiner Karriere gewesen, hat er mal rückblickend gesagt. Vor allem natürlich dieser hart umkämpfte Fünfsack-Sieg gegen Mats Wilander 1988 in Göteborg. War ja die Voraussetzung für den Sieg dann im Finale.
Ja, und er bleibt auch der deutschen Davis Cup Mannschaft immer treu. Bei jeder Davis Cup Begegnung, egal wo sie stattfindet, ist Karl Uwe Steeb mit dabei. Er ist immer ein gern gesehener Gast, denn man verbindet ihn in der Welt des Tennis, in der Tennisfamilie, mit den Fans, dann natürlich auch immer mit dem Davis Cup. Und da fühlt er sich wohl und da gehört er irgendwie auch hin. Und nach seinem Rücktritt blieb er auch dem Davis Cup Team verbunden. Ende der 90er Jahre war er ja dann auch Kapitän, allerdings mit überschaubarem Erfolg, lag auch so ein bisschen an dem Spielermaterial, das er dann da betreut hat, sodass sich Steeb beruflich anders orientierte, war dann TV-Experte und Unternehmer, ist in die Vermarktung gewechselt.
Auch hier mit unterschiedlichem Erfolg und in verschiedenen, auch eigenen Firmen vermarktete Steeb eben Sportler, aber auch Events wie zum Beispiel auch die Porsche European Open im Golf in Hamburg. Und privat, da trennte er sich vor 2 Jahren von seiner Frau, mit der er 2 gemeinsame Söhne hat, im Guten, wie man hört.
Ja, ob sie allerdings zusammen Geburtstag feiern, das wissen wir nicht. Das ist auch recht egal, denn wir wünschen ihm eh und je Happy Birthday, Karl Uwe Steeb.
Heute in der Sportgeschichte.
Es war das Schachspiel des Jahrhunderts. Vordergründig ging es um den WM-Titel, aber eigentlich um so viel mehr. Ost gegen West, USA gegen UdSSR, ein Stellvertreterkrieg am Brett in der Hochzeit des Kalten Krieges. Der amtierende Weltmeister Boris Spassky gegen den exzentrischen Herausforderer Bobby Fischer, der angetreten war, die Vorherrschaft der Russen bzw. der Sowjets im Schach zu brechen.
Ein Duell auf höchstem Schachniveau, das im Jahr 1972 über 7 Wochen in Reykjavik ausgefochten wurde und bis zum Ende, am 1. September, die weltweiten Schlagzeilen bestimmte. Vor allem wegen der Psychospielchen zwischen den beiden Kontrahenten.
Ja, es ging schon damit los, dass Fischer zunächst gar nicht anreiste. Also diese Eröffnungspartie war für den 4. Juli geplant, aber Fischer, der feilschte da noch um die Gage und um einen Ledersessel, der extra für ihn eingeflogen werden musste. Erst auf Drängen der US-Regierung flog er dann tatsächlich nach Island und dann konnte das Spiel auch irgendwann mal beginnen.
Ja, aber auch hier, da hat ihn immer wieder was gestört. Fischer hat sich beklagt über zu laute Kameras. Da drohte er mit Abreise, nachdem er vorher erst gar nicht angereist ist. Dann erzwang er einen kleineren Raum. Hier störte jedoch dann Spassky der Straßenlärm von draußen. Und zu den weiteren Matches tauchte Fischer dann meist deutlich zu spät auf.
Ja, damit brachte er Spassky letztlich völlig aus dem Konzept, gewann trotz 0-2 Rückstand letztlich mit 12,5-8,5 und wurde erster US-Weltmeister. Die russische Delegation, die witterte natürlich sofort eine Verschwörung, protestierte bei der Turnierleitung, die hatte vermutet, Fischer hätte vielleicht elektronische Geräte und auch chemische Substanzen zum Einsatz gebracht, um Spassky außer Gefecht zu setzen, anders konnten sich die Russen diesen Einbruch von ihrem Matadoren da nicht erklären.
Ja, und dieser Turniersaal wurde dann daraufhin komplett auseinandergenommen, aber es wurde nichts dergleichen gefunden. Fischers WM-Sieg stand damit unverrückbar fest. Verteidigen wollte der ihn dann allerdings nicht. Fischer untermauerte damit seinen Ruf als Exzentriker erneut und danach immer und immer und immer wieder.
Ja, der tauchte jahrelang ab, galt auch mal als verschollen. 1992, da tauchte er dann wieder auf, setzte sich zu einer Revanche gegen Spassky in Belgrad wieder an ein Schachbrett und gewann erneut. Aber mit diesem Rematch, da verstieß er gegen das von der USA verhängte Wirtschaftsembargo gegen Jugoslawien, wurde daraufhin vom FBI mit weltweitem Haftbefehl gesucht und darüber hinaus betätigte er sich auch noch als Holocaust-Leugner und Befürworter der Anschläge vom 11. September.
Oh Mann. Muss man sich mal vorstellen. ein hochintelligenter Mann, der sehr, sehr gut Schach spielen kann. Das macht man ja auch nicht mal so aus der hohlen Hand. Und dann kommen dann wieder so krude Verschwörungstheorien etc. dabei aus. Ist das ein Schicksal der zu intelligenten Menschen? Ich bleib lieber dumm. 2004 wurde er nämlich dann festgenommen und emigrierte 2005 nach, ja eben, nach Island, wo er 2008 an der Stätte seines größten Triumphs, nämlich in Reykjavik, verstarb.
Und wenn er nicht gestorben wäre, würde er in Berlin demonstrieren.
Oh ja.
Stand jetzt aktuell.
Bei unseren 5 Fragen an die Bundesliga-Saison geht es heute um Eintracht Frankfurt. Und unser Experte aus dem Bully-Special, Christoph Senft, der wird die Fragen stellvertretend für die Eintracht beantworten. Wenn du an die zurückliegende Saison zurückdenkst, wie fällt dein Fazit aus?
Am Ende steht Platz 9 bei der Eintracht, Pokal-Halbfinale gegen die Bayern und in der Europa League das Achtelfinale. Alles in allem kann man, glaube ich, von einer zufriedenen Saison sprechen hier in Frankfurt. Es war aber eher auch eine Achterbahnsaison, viele Auf und Abs. Wir hatten große Spiele gegen die Bayern. Da gab es schon einige Highlight-Spiele, das Spiel gegen Leverkusen zu Hause. Allerdings gab es dann auch so Spiele wie das Heimspiel gegen Köln, wo man trotz Führung verloren hat, wo man in Paderborn verloren hat. Wir hatten vor der Saison sehr großen Ablass, den man sozusagen ausgleichen musste. Die sogenannte Büffelherde ist weggegangen mit Jovic, Haller und Rebic. Den konnten wir, so ehrlich muss man sein, nicht komplett kompensieren. Alles in allem einstelliger Tabellenplatz. Da wäre mehr nach oben auch noch gegangen, hätte man den einen oder anderen Punkt geholt. Ich persönlich bin aber gerade mit der Corona-Phase sehr zufrieden. Pokal-Halbfinale kann man, glaube ich, überhaupt nichts sagen. Und gegen die Bayern kann man ausscheiden. Das war eine knappe Kiste. Europa hat man sich schwer getan in der Gruppenphase, hat sich dann aber doch durchgesetzt. Und letztendlich mit Basel, jeder weiß es, das Hinspiel war direkt am Nachmittag unter Corona-Bedingungen, also keine Zuschauer, hin und her in Frankfurt. Und da hat man einfach zu hoch verloren. Fazit ist, denke ich, eine recht positive Saison, aber durchaus ausbaufähig.
Was muss diese Saison anders bzw. besser werden?
Unsere Spielweise, gerade was das offensive Spiel angeht, sind wir, denke ich, auch zu berechenbar. Der Sturm, klar, mit Silva, der hatte eine richtig gute Phase nach der Corona-Pause. Aber was besser werden muss, ist, denke ich, auch das Spiel nach vorne, das kreative Spiel, die Schnelligkeit im Mittelfeld. Und einfach auch vermeiden, dass wir gegen die vermeintlich Kleinen einfach viele Punkte lassen, gerade auch nach Führung. Und dass wir eine stabilere Saison einfach spielen und nicht immer so ein einziges Hin und Her.
Hoffnungsträger in dieser Spielzeit?
Hoffnungsträger ist aus meiner Sicht erstmal die Hoffnung, dass unsere Achse mit Rapp, Hinteregger und Kostic bleibt. Das würde schon mal eine große Hoffnung geben für eine gute Saison. Wer noch Hoffnung macht, ist jemand wie Dominic Kor, der in den letzten Spielen gezeigt hat, der Rückrunde, dass er auch mehr kann. Vielleicht entwickelt sich nochmal auch ein Gibrilzou und ja, so andere Spieler wie Barkok, der durchaus Potenzial hat, wenn er mal nicht verletzt ist. Ache im Sturm, der aus den Niederlanden kam, soll einen guten Eindruck machen. In der Defensive denke ich, Endika kann noch mal eine Schippe drauflegen, vielleicht auch Touré. Überraschungsspieler wird vielleicht dann auch eher weniger ein Hoffnungsträger, aber der Überraschungsspieler könnte vielleicht auch ein Steven Zuber sein.
Was wäre aus Sicht deines Vereins das Best- bzw. das Worst-Case-Szenario?
Best Case wäre für mich, dass wir uns sportlich für die Europa League qualifizieren, dass wir im Pokal weit kommen, dass wir einfach eine stabile Saison spielen, das wäre der Best Case und aus meiner Sicht auch, da gehen auch die Meinungen auseinander in Frankfurt, aber aus meiner Sicht wäre auch der Best Case, wenn Adi Hütter unterschreibt, die Vertragsverlängerung, wenn Kamada bleibt und wenn das ganze Gebilde in Frankfurt auch so stabil bleibt, sprich auch die Herren Hellmann, Bobic und so weiter alle zusammenbleiben. Worst Case, die Eintracht, die launische Diva, das wäre so der Worst Case, wenn wir wieder in die Zeiten der launischen Diva zurückverfallen würden, dass wir uns Richtung Abstiegskampf orientieren. Da hat überhaupt keiner Lust drauf. Worst Case könnte aber auch sein, wenn das wirklich mit den Zuschauern noch lange so geht, dass wir echt auch Schwierigkeiten kriegen mit dem Stadion. Da ist ja der Ausbau jetzt geplant und auch die Einnahmen sind ja auch eigentlich mit einberechnet, dass wir da Schwierigkeiten kriegen und aus meiner Sicht, weil ich mir gerade auch schwierig komplett jemand anders vorstellen kann, wäre es, wie gesagt, wenn jemand wie Hinteregger, Kostic gehen würde, auch ein Hütter nicht unterschreiben würde, ein Bobic auch. Da muss man einfach gucken. Das, denke ich, ist so der Worst Case.
Für welche Schlagzeile wird dein Verein in dieser Saison sorgen?
Klar, würde ich gerne die Schlagzeile lesen. Eintracht Frankfurt wieder auf dem Weg nach Europa. Gerne lese ich aber auch Eintracht Frankfurt, der erste Champions-League-Sieger-Besieger. Solange es positive Schlagzeilen sind, ist es immer gut. Und dafür stand die Eintracht auch die letzten Monate und auch die letzten Jahre. Von daher bin ich da optimistisch, dass wir auch dieses Jahr die eine oder andere Überraschung drin haben in der Saison, den einen oder anderen Favoriten schlagen können.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau und des SID, dem Sportinformationsdienst, natürlich bestens im Blick. Und ja, uns haben ein paar Highlights von heute natürlich auch für euch rausgepickt.
Ja, bei der Tour de France, da steht heute der vierte Tagesabschnitt auf dem Programm. Von Sisteron geht's nach Ossier-Merlet. 160,5 Kilometer ist diese Strecke lang und der Zielort Ossier-Merlet, der liegt in 1825 Metern Höhe. Also schon am vierten Tag eine Bergankunft der ersten Kategorie. Das gibt's bei der Tour nicht so oft.
Wir dürfen heute also schon mal einen kleinen Fingerzeig bekommen, wie es um die Form der Favoriten bei der Tour de France so bestellt sein könnte. Allerdings ist der Rest der Etappe mit drei Anstiegen der dritten und einem der vierten Kategorie für die Klassementfahrer nicht zu anspruchsvoll, als dass man am Ende noch mit nennenswerten Abständen, sagen wir mal, zu rechnen hätte.
Außerdem wird Tennis gespielt. Am zweiten Tag der US Open greift zum Beispiel auch Serena Williams ins Geschehen ein und die ist an drei gesetzt und jagt in New York ja ihren 24. Grand Slam Sieg. Den will sie ja gerne machen. Das wäre ja ein Rekord. Und sie trifft zum Auftakt dieser Jagd auf ihre Landsfrau Christy Ahn.
Ja, muss man sagen, alles andere als ein glatter Zweisatzsieg von Williams wäre da eine glatte, eine dicke Überraschung.
Deutlich schwerer wird es für Laura Siegemund heute in ihrer ersten Runde. Sie trifft auf die an 16 gesetzte Elise Mertens. Die Belgierin ist da schon die klare Favoritin.
Bei den Herren trifft der Österreicher und Mitfavorit Dominic Thiem auf den Spanier Jaume Munar. Soll kein Stolperstein für Thiem sein, denke ich mal. Schwierig wird's für Philipp Kohlschreiber. Er muss gegen Vasek Pospisil ran. Das bisher einzige Duell gegen den Kanadier hat Kohlschreiber verloren. Dürfte eine ganz enge Kiste werden. Die Kollegen von Chip und Charge halten euch auch, was die US Open angeht, natürlich auf dem Laufenden bei uns auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt, Stand jetzt, außer bei Spotify.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.